Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Zwei deutsche Autoren, gebildet, durchaus auch an den Naturwissenschaften orientiert, literarisch ambitioniert und mit dem Willen, ihr Publikum zu unterhalten. Eine gar nicht mehr so seltene Mischung stellen wir heute vor. Ernst Wilhelm Händler und seinen jüngsten Roman Welt aus Glas und zunächst Ralf Bönns Roman Die Entdeckung des Lichts. Das 19. Jahrhundert scheint Lichtjahre von unserer Existenz entfernt. Und doch verbinden die Menschen von damals und von heute ganz handfest etliche Entdeckungen und Erfindungen, die die Vorstellung von der Welt, ja das Leben selbst, entscheidend verändert haben. Zu verdanken haben wir grundlegende Einsichten in die Natur des Lichts, zum Beispiel einem Mann namens Michael Faraday. Wer dieser Mann war und was diesen Mann bewegt hat, ins Unbekannte aufzubrechen, davon handelt Die Entdeckung des Lichts, der neue Roman von Ralf Bönt. Der wurde bekannt mit Romanen, die eher der Gegenwartsanalyse zuzuordnen sind. X, 1999 erschienen, analysiert etwa das Selbstverständnis der Deutschen am Ende des Kalten Kriegs. Gold, aus dem Jahr 2000, lieferte pünktlich zur Jahrtausendwende ein gesellschaftliches Kaleidoskop der medial überhöhten, sozial aber ausgehöhlten Stadt Berlin. Und zuletzt erschienen die Erzählungen Berliner Stille, ein Versuch, wie es im Untertitel heißt, über die Durchlässigkeit der Dinge. Der Einbruch der Geschichte in das gelebte Leben aber spielt in all diesen Büchern eine Rolle. So wundert es nicht, dass Bönt, Jahrgang 1963, nun einen historischen Roman vorlegt, allemal, da er selbst einst am berühmten CERN-Institut gearbeitet hat und von der Physik zur Literatur gekommen ist. Claudia Kramacek hat Die Entdeckung des Lichts gelesen und mit Ralf Bönt über den Roman gesprochen.
England im 19. Jahrhundert. Lord Nelson macht die Weltmeere unsicher, während Napoleon die Herrschaft über weite Teile Kontinentaleuropas erringt. Und in London erregen wissenschaftliche Vorlesungen über Batterien, Elektrizität und Magnetismus die Neugierde eines gewissen Michael Faraday. Der ist, wir sind im Jahr 1812, gerade 21 Jahre alt, der Sohn eines einfachen Schmieds, nun aber Lehrling bei einem Buchbinder, wo er täglich die Nachrichten aus aller Welt verfolgt. Begeistert vom Ruf des Neuen träumt auch er jedoch immer mehr davon, selbst teilzuhaben an den revolutionären Erkenntnissen seiner Zeit, die das Denken von Ursache und Wirkung, von Anfang und Ende, von Gott und der Welt für immer verändern. Ahnt er, dass sich auch sein Leben grundsätzlich ändern wird, als er zum ersten Mal dem Vortrag eines gewissen Davy Humphrey lauscht? Denn einige Zeit später, 1813, wird er selbst Laborhelfer in der ehrwürdigen Royal Institution, gegründet zur Verbesserung der Situation der Armen.
Am 1. März betrat er morgens das Labor im Keller der Institution. Eine Art Pfeife befand sich auf einem der Tische. Nebel stand in ihrem senkrechten, gläsernen, nach oben offenen Rohr. Es roch nach Wissen und nach Wollen und nach Können. Die Luft schmeckte gut auf der Zunge, vielfältig und würde jeden Tag Neues bringen. Er würde sich in diesem Keller nicht enttäuschen.
Sich enttäuschen, das wird er nicht. Denn Faraday wird von diesem Keller aus Geschichte schreiben, indem er fortan bis zu seinem Lebensende so langsam wie zielstrebig, so spielerisch wie beharrlich das Wesen des Lichts erforscht und letztlich Newtons Teilchentheorie mit einer radikal neuen Formel widerlegt, dass Licht aus Wellen besteht. Aber er wird sich selbst zerstören. Denn ebenso langsam wie ebenso unaufhaltsam richtet Faraday sich mit einer Quecksilbervergiftung zugrunde, die erst seinen Geist vernichtet, dann seinen Körper, dann das Wissen, wer er ist.
Oft fasste er sich auf Höhe des Atlas an den Hinterkopf, auch da in den Nervenbahnen zwischen Bandscheiben und Halswirbeln, in den Arterien und Venen Sand. In den Hirnhäuten hatte Unkraut Wurzeln geschlagen, er bemerkte es nicht. Die Gedanken verloren an Tiefe, brachen gerne ab, setzten woanders neu an, sprangen wieder zurück. Er bemerkte es nicht.
Es ist eine unsichtbare, noch heute nicht greifbare, da nur schwer nachweisbare Erkrankung. Was sie für den Betroffenen bedeutet, wie sie sich anfühlt, weiß niemand besser als Ralf Bönt persönlich, der selbst vor einigen Jahren an dieser Vergiftung erkrankt gewesen ist.
Nachdem ich sie überwunden hatte, nach langer Zeit, war für mich klar, dass ich darüber schreiben will. Und gleichzeitig war für mich klar, dass ich nicht über mich schreiben möchte. Und als ich auf Michael Faraday stieß in der klassischen Quecksilbervergiftungsliteratur, nämlich einem Text von einem Berliner Chemiker, Alfred Stock, aus den 1920er Jahren, der bemerkte, dass Faraday in seinen Tagebüchern beschrieben hat, wie seine Persönlichkeit zerfallen ist. Und er, nämlich Stock, wüsste, woran es liegt, war ich wie elektrifiziert sozusagen und habe dann angefangen zu recherchieren. Das war für mich ein großer Glücksfall, dass ich eine historisch interessante Figur fand, um meine Erfahrungen mit der Krankheit mitteilen zu können.
Im Roman bildet das Moment der Krankheit eine mal retardierende, mal aber auch beschleunigende Gegenbewegung zur unbedingten Wissbegier des jungen Faraday. Der lässt sich nicht aufhalten in seinem Forscherdrang, das Unsichtbare sichtbare zu machen. Nicht zuletzt ist er dabei geleitet vom Glauben seines Zeitalters, dass den Menschen auf der Grundlage der Forschung ein besseres Leben in Aussicht steht. Weniger Krankheit, weniger Armut, mehr Gerechtigkeit, mehr Gesundheit.
Er wollte permanenten Strom aus einem permanenten Magnetfeld herausholen. Permanent wollte er damit Geräte antreiben, Maschinen, die sich ausdauernd abplacken würden, weil Ausdauer nicht ihr Problem war. Die ohne zu murren arbeiteten, ohne krank zu werden, garstig und alt, ohne Gicht und Rheuma zu kriegen und Hirnschläge und den Wunsch, dass alles vorbei war. Sie würden nichts als Leistung bringen und den Mangel abschaffen. Sie würden nicht länger Leben verplempern.
In der Tat ist es vor allem dieses Moment der Leidenschaft. Die Leidenschaft einer Epoche, aber auch eines die Epoche prägenden Individuums, das Bönd in diesem Roman mit literarischer Raffinesse, nämlich stets aus der tastend suchenden Augenhöhe seiner Figuren heraus und mit psychologischem Feingefühl extrahiert und uns als Lesern zugänglich macht. Nicht das Wissen, sondern das Wissen wollen. Nicht die physikalische Formel, sondern das spielerische Denken, das die Formel erst hervorbringen kann, beflügeln diesen Roman und machen seine Lektüre daher auch für all jene zu einem Vergnügen, die vom wissenschaftlichen Gegenstand nicht wirklich Ahnung haben. Zugleich aber entwirft Bönd anhand der Person Michael Faradays das Porträt einer Zeit, die am Übergang steht zu unserer eigenen Epoche. Sprich, dieser historisch anmutende Roman hat sehr wohl mit unserer Gegenwart zu tun.
Der historische Roman ist genau wie jeder andere Roman interessant und bereichernd, wenn man etwas Neues über sich lernt. Und ich finde es schon spannend zu sehen, dass im 19. Jahrhundert, vor 150 Jahren, auch vor 100 Jahren, ähnliche Fragestellungen, wie wir sie heute haben, sehr wichtig waren. Also zum Beispiel wird diese schöne Geschichte erzählt von den bayerischen Bürgern, die Blitzableiter von den Kirchen gerissen haben, weil sie glaubten, das ist schädlich, das ist schlecht für sie, wenn der Blitz abgeleitet wird. Und heute haben wir eine Debatte um genveränderte Lebensmittel, um Transplantationstechniken und vieles andere mehr. Und wenn man die Fragestellung verpflanzt sieht in eine andere Zeit, dann ist das natürlich eine Abstraktion, an der man sich nochmal selber fragen kann, was man wirklich darüber denkt, über Fortschritt zum Beispiel.
Faraday selbst muss, wie alle seine Kollegen, die Wissbegier noch verteidigen gegen die Bastionen des Glaubens. Daher spielen die Religion und das Verhältnis zu Gott nicht nur in seinem Leben, wie wir erfahren, eine immense Rolle. Gott höchstpersönlich wird daher zum Ende des Romans hin einen unerwarteten und literarisch auch gewagten Auftritt haben. Doch die Klammer hin zu unserer Gegenwart ist nicht zu verstehen ohne einen gewissen Albert Einstein, den Bönd parallel zur Schilderung von Faradays Lebensabend als unerwartete Gegenfigur einführt.
Der Faraday ist quasi so etwas wie die letzte vormoderne Figur, hatte ich so den Eindruck, der mehr als andere ins Unsichtbare gegangen ist und sich immer Methoden gesucht hat, um Neues sichtbar zu machen. Aber gleichzeitig war Faraday ja sehr gläubig und aus der Angst der Vormoderne, es gab eine Angst vor Gott, die, glaube ich, sehr vieles aus der Zeit erklären kann. Aus dieser Angst wollte er heraus. Er hat auch herausgeführt mit seinen Erfindungen, die das Leben leichter gemacht haben, die einem Arbeit abgenommen haben. Und Einstein ist eigentlich der Erste, der nicht mehr in der Angst groß wird und anfängt, Gedankenspiele auf noch ganz anderem Niveau zu treiben, die uns in das 20. Jahrhundert und jetzt ins 21. Jahrhundert geführt haben, das ja ohne die ganzen technischen Erfindungen gar nicht denkbar ist, die sehr wohl zum Teil mit Relativitätstheorie und viel mit Quantentheorie zu tun haben.
Auch Einstein, zu dieser Zeit ein neunjähriger, neugieriger Junge, den das Unsichtbare mehr fasziniert als das Sichtbare, wird sich fragen, was ist das Licht? Und am Ende schließen sich die Kreise. Gott schaltet dem gealterten Faraday, der gerade erst bewiesen hat, dass Licht als elektromagnetische Welle beschrieben werden kann, das Lebenslicht aus. Nur 40 Jahre später, 1889, wird Schwabing von Einsteins Vater als erste Stadt der Welt elektrisch beleuchtet und vollendet so die Löschung des Himmels, aus dem Gott von der Moderne für immer vertrieben sein wird. Und bald schon wird der erste Mensch auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet werden, den man noch als saubere Form des Tötens preist. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Jemand wie Faraday, der die Wahrhaftigkeit der Fakten mit der Demut des Glaubens mühelos noch vereinen kann, ist Geschichte. Dass wir teilhaben an ihr und dass sie uns berührt, in jedem Sinn des Wortes, hat mit der erzählerischen Kraft des Romans zu tun, der klug gemacht ist, aber nicht gelehrig daherkommt, der selbst voller Wissen steckt, aber jeder enzyklopädischen Besserwisserei entsagt.
Meint Claudia Kramacek, die den Roman »Die Entdeckung des Lichts« von Michael Faraday besprach. Er ist im Kölner Dumont Verlag erschienen, 352 Seiten, 19,95 €. Ernst Wilhelm Händler gilt manchen als Wundermann der aktuellen deutschen Literatur. Er ist nicht allein Schriftsteller, sondern auch Unternehmer, also ein Mann des Handelns und des Geistes gleichermaßen, sehr gebildet und ein passionierter Kenner der Literatur. Ihm scheint leicht zu fallen, die aktuellen Verhältnisse, die der Wirtschaft, der Macht und die des Seelenlebens, zu durchschauen und erzählerisch zu erfassen. Allerdings sind seine Fähigkeiten keineswegs unumstritten. Die kritische Resonanz auf seine seit Mitte der 90er Jahre publizierten Romane, kürzlich ist der sechste erschienen, war lange verhalten, wenn nicht ablehnend, bis einige Kritiker sich entschlossen haben, mit hohem Lob und vergleichenden Verweisen auf Hermann Broch und Robert Musil Händlers Werk zu promovieren. Eberhard Falke hat Ernst Wilhelm Händlers neuen Roman »Welt aus Glas« gelesen.
Jacob und Gillian Armacost sind verheiratet, doch ihre Wege und ihr Treiben könnten verschiedener nicht sein. Jacob brettert mit einer seiner Geliebten durch die Grenzstadt Tijuana, verfolgt von einem mexikanischen Polizeichef und Gangster, mit dessen Freundin er pornoreife Liebesspiele aufgeführt hat. Gillian aber befasst sich mit einer viel sublimeren Jagd. Sie ist nach Mailand gereist, wo sie für Millionen Dollar eine einzigartige Sammlung venezianischer Glaskunst erwirbt, um sie für ein paar Millionen mehr an einen ihrer steinreichen Kunden weiterzuverkaufen. Das ungleiche Ehepaar gehört zu den wichtigsten Glasgaleristen der Welt mit Sitz in New York, doch sie brauchen dringend Geld, weil Jacob bei einem Ankauf eine Riesendummheit begangen hat. Ernst Wilhelm Händlers neuer Roman »Welt aus Glas« startet spannungsreich in zwei ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die dennoch in unmittelbarer Konkurrenz zueinander stehen. Es ist ein Wettbewerb. Fragile junge Frau gegen gereiften Macho, Seele gegen Sex, Geist gegen Action. Tatsächlich hat Händler für jede seiner Hauptfiguren einen eigenen Binnenroman entwickelt, um dann beide Erzähllinien miteinander zu verflechten. Das fällt vor allem deshalb ins Auge, weil die beiden Teile in durchaus krasser Differenz ganz verschiedenen Genres angehören. Gillians Geschichte ist ein intellektuell überaus ambitionierter Entwicklungsroman. Jacobs abgeschmackte Abenteuer dagegen werden passenderweise dargeboten in der Form eines Schundromans oder, cineastisch gesprochen, als B-Picture und Exploitation-Kino, da hier filmische Vorbilder unübersehbar sind. Zweifellos, Ernst Wilhelm Händler hat in seinen Romanen mit interessanten Einfällen noch nie gegeizt. Als Unternehmer ist er ein leidenschaftlicher Literaturkenner und als Schriftsteller gehört er zu den Ausnahmefiguren, denen Wirtschaft, Markt und Macht aus eigener Praxis vertraut sind. In seinen Romanen zielt er auf Schlüsselaspekte der aktuellen Zeiterfahrung. Im Fall von »Welt aus Glas« handelt es sich um die zentrale Frage, was seine Figuren wohl bei ihrer menschlichen und ökonomischen Selbstbehauptung lenken und leiten mag. Ganz abgesehen von etlichen weiteren Tiefbohrungen auf den Begriffsfeldern des Daseins. Was Jacob Armacost angeht, liegen die Dinge genretypisch eher einfach. Er gerät mit seiner Geliebten in die Fänge des mexikanischen Gangsterpolizisten, der die beiden Gringos als Entführungsgeiseln in einen Wohnwagen einsperrt, unter stechender Sonne und der bösartigen Fuchtel diverser Bandenmitglieder. Neues über das allgegenwärtige Phänomen der Geiselnahme in der deregulierten globalisierten Welt ist dadurch aber trotzdem nicht zu erfahren. Ganz anders geht es zu in Jillians Hemisphäre. Dort weht der Geist kolossal, wenn auch in schauderhaft böiger Weise. Immerhin entfalten die Gegensätze zwischen Jacobs und Jillians Welten einigen Reiz. Während unter mexikanischer Sonne auch erzähltechnisch die grellen Effekte dominieren, bewegt sich Jillian wegen einer Lichtallergie am liebsten im schauerromantischen Dämmer zwielichtig illuminierter Mailänder Gruften und venezianischer Palazzi. Aller Glanz rührt dort vom Zauber der Glaskunst her. Das Glas ist Jillians Passion und ihr Geschäft. Leider kommen jedoch die Beschreibungen der kostbaren Schalen, Vasen und Skulpturen über die schematische Prosa von Versteigerungskatalogen nicht hinaus. Jillians Entwicklungsgang verläuft über zahlreiche Stationen. Prüfend überblickt sie, oft vermittelt durch Träume, ihren Lebenslauf, indem sie zwar als Glasfachfrau schnell Exzellenz erlangte, als Mensch jedoch eher unterentwickelt blieb. Sie konferiert mit ihren fast intim vertrauten Kunden und erfährt letzte Neuigkeiten über die Konjunkturen in Medien, Finanzbusiness und Hochtechnologie. Vor allem aber absolviert sie höchst anspruchsvolle Auseinandersetzungen mit solch fundamentalen Dingen wie Natur, Geist, Kunst, Wirtschaft, Philosophie, Seele, Realität, Tod, Geld, Moral und, ja, auch das Herzensbildung. Oder genauer, das besorgt der Erzähler für sie, weil er die vielen ambitionierten Reflexionen im Kopf seiner Heldin gar nicht unterbringt. Doch das ist nur einer der Gründe dafür, dass aus einem ehrgeizig und apart ausgedachten Roman ein misslich verbautes Erzählkonstrukt geworden ist. Denn der Defekt, der schon frühere Romane Händlers mehr oder weniger fatal belastete, zeigt sich auch hier. Dieser Autor packt mit Kühnheit zu vieles an, wofür ihm dann doch die künstlerischen Mittel fehlen. So bleiben auch in diesem Roman die Figuren steif konstruierte Gliederpuppen, die wenig Anteilnahme erwecken. Vor allem aber lässt die Formulierungskunst zu wünschen übrig. Die essayistischen Exkurse geraten fast regelmäßig zu schwerfälligen Traktaten und philosophischen Grübelexerzitien, deren Entschlüsselung echte Arbeit verlangt. Dennoch hält sich der Erkenntnisgewinn in Grenzen. Wenn es etwa um den neoliberalen Egoismus geht, zu dem Jillian vorübergehend tendiert, werden Nietzsches Gedanken über Gut und Böse durchgekaut. Dabei formuliert Händler durchweg schlechter als die geisteshistorischen Größen, die er gerne zitiert. Sein Eifer als Textarbeiter kann nur erstaunen, doch zum Stilisten fehlt es ihm an Schliff, Sorgfalt, Transparenz und Gespür. Oft erscheint seine Sprache unausgegoren, mal zu banal, mal überanstrengt. Und seine erzählerischen Konstruktionen wirken in vielen Fällen so mutwillig hingebogen, dass ihre Schlüssigkeit beträchtlich leidet. So bleiben die Lösungen, die der Roman zu bieten hat, auf die Fabel beschränkt. Jillian steigt auf aus ihrer lichtscheuen, rein materiell orientierten Selbstbezogenheit zum moralisch handlungsfähigen sozialen Wesen, das schließlich auch dem Sonnenlicht gewachsen ist. Und Jacob begeht wenigstens eine einzige gute Tat, die ihn zwar nicht entscheidend, aber ein wenig bessert. Die notorischen Probleme von Ernst Wilhelm Händlers Erzählstil aber bleiben bestehen.
Meint Eberhard Falke, der den Roman Welt aus Glas von Ernst Wilhelm Händler besprach. Er ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen, 608 Seiten, kosten 25 Euro. Und das war der Büchermarkt für heute. Ich darf Sie noch auf unsere Lesezeit heute Abend um 20.30 Uhr hinweisen. Steffen Jakobs liest dann aus seinem neuen Gedichtband Die Liebe im September. Deutschlandfunk heute 8:30. Und jetzt gleich nach den Nachrichten informieren Sie die Kollegen von Forschung aktuell über Neues aus Wissenschaft und Technik. Unter anderem über Gene, gut und günstig, wie ein Unternehmer Erbmaterial en masse vertreibt. Literatur nicht en masse, sondern vom Feinen und Feinsten stellt der Büchermarkt täglich vor. Mit diesem verabschiedet sich für heute Hubert Winkels.